Einen ganz recht herzlichen guten Morgen möchte ich gerne noch einmal weitergeben mit herzlichen Grüßen von unserem Team in Bolivien. Und wir wissen auch, dass viele unserer Geschwister ja dort nicht vergessen, sondern für sie beten. Und ganz dankbar bin ich, dass wir jetzt heute Morgen dieses Fest zusammen haben können. Die Bolivianer sagen immer, wir haben ein geistliches Fest, wenn wir so in brüderlicher Gemeinschaft zusammenkommen, wenn wir auf sein Wort hören und wenn uns der Herr neu ausrüsten kann. Ganz herzlichen Dank alle, die für uns beten, auch in der Mission. In diesen letzten Wochen haben wir viel, viel Schönes erlebt. Wir kamen hauptsächlich wegen dem Anschluss an die Vereinigte Deutsche Missionshilfe nach Europa. Der Herr hat Gnade zu allem gegeben. Wir durften Besuchsdienste machen, einige Predigten in Gemeinden weitergeben. Wir haben eine Praktikantin verabschiedet, die jetzt schon in Bolivien wieder die Sprache lernt. Und viel, viel persönlich Schönes haben wir erlebt. Nun bin ich natürlich noch nicht 85 Jahre alt, wie es hier in diesem Kapitel heißt. Aber ich weiß noch gut, als ich 22 war und diesen Schritt tun durfte, einfach mutig, Herr, ja, hier bin ich, und zum ersten Mal nach Brasilien geflogen bin und damals dort im Trainingszentrum war. Ich weiß auch noch gut, als ich 30 Jahre alt war, da war unsere Hochzeit und wir haben jetzt unseren Hochzeitstag gehabt und er ist gerade am 9. November, an diesem Schicksalstag. Aber Gott steht mit allem immer wieder über unserem Leben. Das spüren wir in so Momenten. Ich weiß auch noch gut, als ich 40 Jahre alt war und die Mitarbeiter in Bolivien, dann waren wir gerade nach Bolivien gekommen, einen Geburtstag gefeiert haben und zusammengekommen sind. Und zu allerletzt vor 2 Monaten, haben sie meinen 60. gefeiert. Deshalb möchte ich noch mal lesen, Vers 11. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge. Hier haben wir zuallererst eine außergewöhnliche Bitte in diesem Kapitel. Eine Bitte, die Kaleb vor dem ganzen Volk äußert. Mit diesem Vers kommen wir an die Einnahme des Landes, an den Beginn der Einnahme des Landes. Die Szene, die wir vor uns haben, ist eine große Versammlung der Kinder Juda. Und Kaleb wird dann ihr Sprecher und stellt sich vor Josua, der eigentlich der ist, der das Land verteilt. Und Kaleb beginnt hier mit einem Zeugnis und macht so diese ganze Versammlung zu einer Weihestunde, bekennt den Glauben an seinen Gott und bekennt seinen Willen, das Land einzunehmen. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung, einer Zeit der geistlichen Krisen, ja, standen sie hier noch einmal wieder neu am Eingang ins verheißene Land. Nach dieser Zeit von Gerichten Gottes in ihrem Leben haben sie sich wieder neu aufgemacht, Ja zu sagen zu Gott, sich Gottes Willen zu unterstellen. Und sie haben wieder neu das in den Blick genommen, was Gott eigentlich von ihnen haben wollte. Da steht also ein 85-jähriger Mann, geistlich, rüstig, der Kaleb, und er tritt hier als Sprecher vor die ganze Versammlung mit dieser hervorragenden Bitte, und nun gib mir dieses Gebirge. Gott hat damals zu mir geredet und mir dies zugesagt. Vielleicht können sich Schweizer gut damit identifizieren, weil ich könnte mir gut vorstellen, also hier kommen ja jedes Jahr viele Touristen ins Land, weil das Land so schön ist, weil das Gebirge, die Alpen so schön sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht vor 1.500 Jahren die ersten Schweizer hierher kamen und dann hierher in diese Täler gezogen sind. Man sagt, die waren mal südlich vom Main, habe ich irgendwo mal gelesen. Auf jeden Fall haben sie dann gedacht, hier sind wir geborgen und hier ist es schön, hier bereitet uns Gott eine Heimat. Und ich glaube, dass unter diesen ersten Schweizern ganz gewiss Leute waren, die haben mir das auch aus dem Glauben heraus gesagt. Also ich habe das schon oft gehört und gelesen von den Eidgenossen und von ihrem Glauben auch an Gott. Und dann haben die Schweizer damals dieses Land verwandelt in ein Kulturland, weil man sieht ja bis auf die Almen hoch, das ist ja auch menschlich gestaltet, dieses Land wurde wirklich vom Menschen, der hat sich das Land untertan gemacht. Und da haben diese Schweizer sich dieses Land zum Erbteil angeeignet. Ja? Und deswegen haben wir heute die Schönheiten hier der Schweiz. Vielleicht können sich Schweizer deshalb mit dieser Bitte gut identifizieren. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in der Bedeutung von diesem Kapitel Josua, Kapitel 14. Worum es geht eigentlich hier, das ist das Erbteil für die Gläubigen. Wir haben also hier eine große Versammlung und Weihestunde und das Zeugnis, und hören da das Zeugnis von einem, der an Gott festgehalten hat, der von Jugend an ihm treu nachgefolgt war, der im Glauben gestanden war und der nun darauf dringt, wir wollen das, was Gott für uns bereit hat, uns auch ganz aneignen. Es geht hier, wie wir schon gehört haben, um das Erbteil des Kaleb, wenn wir diese Kapitel hier in vorher und auch nachher in der Zusammenfassung uns anschauen. Es geht um die Erbteile des Stammes Juda, Ephraim, Manasse und so weiter. Und dabei geht es eigentlich um ein Leben in der Berufung Gottes. Was Gott für uns will, dass wir das auch leben und uns da hineinstellen lassen. Wir könnten also sagen, wir sind berufen zu leben in den Dingen, die Gott seinen Kindern geben will. Und der nächste Schritt des Gedankens ist dann gleich, was ist das? Herr, zeige mir das, mach mich willig, da drin zu stehen und das anzunehmen und das auszuleben in meinem Leben. Heilsgeschichtlich stehen wir hier also nach fast 40 Jahren am Eingang ins verheißene Land. Und nun gilt es, dieses Land zu empfangen und einzunehmen und das anzutreten, was Gott ihnen geben wollte. Heilsgeschichtlich kann man eigentlich so sagen, die Kinder Israel waren aus Ägypten herausgezogen. In Ägypten hatten sie in der Sklaverei gelebt und sie haben zu Gott geschrien und Gott hat ihre Stimme erhört und hat ihnen Mose erweckt und mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und unter dem Blut des Lammes sind sie dann ausgezogen. Der Gerichtsengel ging an ihnen vorbei und nun ziehen sie dorthin, wo Gott sie haben will. Und dann kamen sie an den Sinai, schon eine nächste Station. Denn wer das Ja gesagt hat zur Erlösung Gottes, der wird dann von Gott dorthin geführt, wo er unter der Herrschaft Gottes steht und lebt. Und das mussten die Kinder Israel erst lernen. Und da kamen sie zum Sinai und da hat sich Gott ihnen geoffenbart. Und da hat er ihnen die beiden Tafeln gegeben, das war sein Wille. Und sie haben versprochen, ja, das wollen wir tun und wollten ein priesterlich und königliches Volk sein für den Herrn. Und nun fehlt nur noch der letzte Schritt, dass sie also in das Land Kanaan hineingehen und es als Besitztum einnehmen. Der Josua, der ist für mich so eine Gestalt, wenn man das wagen kann, sozusagen wie der Herr Jesus. Er ist so eine Jesusgestalt, der beauftragt ist, jetzt das Land auszuteilen. Und der Herr Jesus ist ja auch so einer. Er hat das Heil gewirkt Und nun teilt er uns seine Gaben aus. Gott steht über unserem Leben. Jesus will ja nicht nur Sünden vergeben. Jesus will uns ja von seinen Gaben, von seinem Reichtum austeilen. Und ich bin so dankbar, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke. Mein Leben in mir, das sind keine großen Sachen. Aber Gott hat mein Leben reich gemacht. Er hat mich nie enttäuscht. Er hat mich gerufen. Er hat uns ausgerüstet. Er hat uns an einen Platz gestellt, wo wir ihm dienen können. Und das allein sind ja schon wunderbare Gaben. Aber ich kann auch sagen, ich definiere mich als Missionar nicht nur über meine Arbeit. Ich habe das gut gemacht und wir haben das gebaut und wir haben das erstellt. Sondern ich definiere mich ja so, du bist die Quelle des Lebens. Du hast mein Leben reich gemacht. Ich darf in dieser Beziehung zum Herrn stehen und leben. Und daran wurden wir nie enttäuscht. Gott hat uns berufen zu einem Leben in seiner Fülle. Und wenn wir dieses Ziel anvisieren, ja, wie ein Kaleb, ja, dann werden wir natürlich an die große Krise damals erinnert, wo sie nämlich nicht in das Land hineingehen wollten. Und da können wir vielleicht uns erinnern an so manchen Punkt in unserem Leben, wo wir auch gesagt haben, ja, Jesus, ich nehme deine Erlösung an, aber ich will nicht das und will hier nicht auf dein Wort hören. Und wir gingen eigene Wege. Und wir haben da und dort versagt. Und der Herr musste uns vielleicht durch tiefes Leid führen. Für die Kinder Israel war diese Verteilung des Landes besonders brisant, weil sie eben 38 Jahre vorher schon einmal an diesem Eingang im Land gestanden haben. Wenn man 5. Mose 1 liest, dann merkt man, vom Sinai bis in das Land, das wären 11 Tage gewesen. Und 38 Jahre, 40 Jahre sind sie herumgeirrt in den Wüstenregionen damals der Sinai-Halbinsel und haben Gottes Gerichte erlebt und fast eine ganze Generation ist dahin gerafft worden, ja. 38 Jahre vorher, da waren 12 Kundschafter ausgesandt worden und 10 davon haben Nein gesagt und haben gesagt, da gibt es große Riesen und da gibt es befestigte Städte und das können wir nicht tun. Menschen, die dann nicht mit Gott gerechnet haben. Und nur 2 hatten sich auf Gott allein abgestützt, dieser Josua und dieser Kaleb. Und hier stehen sie nun, Gott sei Dank, neu an dem Punkt, nach der Gerichtszeit eine Weihestunde zu machen und zu sagen, wir wollen das Land in Besitz nehmen. Und es geht hier darum, eine Entscheidung zu treffen. Jedes Mal, wenn wir eine Versammlung machen in einer Gemeinde, dann ist das ja, weil Gott zu uns reden will, weil wir Schritte tun sollen des Glaubens, weil wir von ihm lernen sollen. Die Szene, die wir hier vor uns haben, die wird dann zu einer Stunde, also der Entscheidung, zu einer Stunde des Zeugnisses, zu einer Stunde neuen Glaubens. Und besonders der Mann Kaleb, er bekennt hier öffentlich vor Gott seinen Glauben und spornt den Rest der Gemeinde an, Schritte zu tun zur ganzen Einnahme des Landes. Und er bekommt dann Hebron. Bis heute ist Hebron umkämpft. Im letzten Jahrhundert war ein Pogrom in Hebron. Und wir wissen, welche Not in einem Kind Gottes es bedeutet, wenn er nicht den ganzen Willen Gottes hineinnimmt in sein Leben und das versprochene Erbe nicht einnimmt. Wir können uns fragen, was ist eigentlich das Ziel Gottes in der Erlösung? Das Ziel der Erlösung ist eigentlich, dass Gott uns in ein Leben mit ihm stellen will, ein Leben der Fülle. Die Absicht Gottes war immer, ihnen ein gutes, ein reiches, ein Land, wo Milch und Honig fließt, zu schenken und sie als Volk in dieses Land einzupflanzen. Schon zur Zeit des Abraham, das haben wir hier noch nicht auf der Tafel, da war ihnen diese Verheißung des Landes gegeben als Erbe. In 1. Mose 15 zum Beispiel, da heißt es Vers 6 und 7, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und da müssen wir sehen, Gott wollte den Abraham zuerst herausführen. Das macht er in der Bekehrung. Da sagt er, wende dich ab von der Welt, bereue deine Sünden. Ich weiß noch um diesen Moment, als ich mich neben einem Radioapparat niederkniete und den Herrn Jesus angenommen habe. Und Abraham ging da auch heraus, ließ sich herausführen. Und Gott sagt dann gleich weiter, um dir dieses Land zu geben. Der Herr versprach ihm Segnungen. Der Herr wollte ihm alles sein, sein Schild, sein großer Lohn. Und dann heißt es noch, um es in Besitz zu nehmen. Gott gibt das Land. Und der Abraham ist sogar durch das Land gewandert. Jahrelang, aber er hat es noch gar nicht in Besitz gehabt. Und das ist etwa unsere Situation auch heute. Der Herr hat uns seine Sachen, seine Segnungen gegeben, aber wir müssen sie auch in Besitz nehmen und hineinnehmen, in unser Leben, uns sie aneignen. Der Abraham war herausgeführt worden. Er sollte das Land als Fremdling kennenlernen. Das ist auch unsere Situation. Er sollte dann auf dem Boden von Kanaan leben. Er sollte da bewährt werden. Er sollte im Glauben an das zukünftige Leben und sich bewähren. Er sollte glauben, das, was er einst und seine Nachkommen besitzen würde. Und er musste sich das Land im Glauben aneignen. Und obwohl er im Lande lebte, wartete er noch auf das Vollkommene. Der Herr Jesus, er hat uns auch sein Heil bereitet, aber auch seine Segnungen, seine Fülle. Er hat uns schon Angeld gegeben am Zukünftigen. Und doch sind wir heute noch hier auf der Welt, werden auch durch Leid geführt, müssen uns bewähren. Und eines Tages kommt dann die Vollkommenheit. Gott verhieß die vollkommene Einnahme des Landes, auch erst nachdem dann die Feinde gerichtet würden. Es heißt in 1. Mose 15, Vers 16, vorher heißt es, da schloss der Herr einen Bund mit Abraham, deinen Nachkommen habe ich das Land gegeben. Vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphrat, die Keniter, Kenesiter, Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter und so weiter. Aber diese Feinde mussten erst noch gerichtet werden. Und bald werden Gerichte auch hier über die Erde kommen. Und dann wird Gott die Kinder Gottes in die Vollkommenheit führen. Dann werden wir den Auferstehungsleib haben. Dann werden wir eines Tages ewig bei ihm sein. Also schon zu Abrahams Zeiten war eines klar, war versprochen, Israel sollte erlöst sein aus der Sklaverei, aber dann sollten sie in ein Land gerufen werden, hineingeführt werden, wo Milch und Honig fließt, in ein Land der Fülle und des Segens. Und Kanaan ist nun aber nicht nur der Himmel, sondern findet hier statt, wo wir noch kämpfen, wo es noch die Feinde und die Giganten und die Probleme gibt. Aber das heißt jetzt, der Herr beabsichtigt, das Volk Israel ein Leben mit Gott zu führen, in eine Beziehung mit Gott. Und er kann nur fragen, lebe ich diese Beziehung Tag für Tag? Fühle ich mich bei ihm zu Hause und geborgen? Kenne ich seine Gegenwart? Und er will sie dort hineinführen, wo ihr Verlangen gestillt wird, wo sie nicht mehr nach den Götzen schauen und nach den Angeboten der Welt, wo ihre persönlichen Bedürfnisse gedeckt und gestillt sein dürfen, wo ihr Lebenshunger befriedigt sein würde. Das war das Ziel mit der Erlösung, sie in eine enge Verbindung mit dem Herrn zu führen. Er wollte retten, aber er wollte sie in ein Land führen. Und da heißt es in 2. Mose 3, hier steht Exodus hier auf der Tafel, Kapitel 3, da heißt es, um es zu erretten, und in ein geräumiges Land hinaufzuführen. Und wir haben in all den Jahren in dem Leben mit Jesus gemerkt, Leben mit ihm, das ist wie Leben in einem geräumigen Land. Wie Wunderbares hat er doch für die Seinen bereit. Er will sie in ein weites Land führen. In 1. Mose 13 kommt das schon auch heraus. Da heißt es zum Beispiel in Vers 14, der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Und er schaute überall in alle Himmelsrichtungen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Sehe ich das ganze Land? Sehe ich es? Dir und deinen Nachkommen für ewig. Und in Vers 17, mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Das wurde schon dem Abraham also klar vor Augen geführt. Was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Das sehen wir eigentlich besonders im Epheserbrief. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, in Epheser 3, da bekommen wir eine Antwort auf diese Frage, was das für uns bedeutet und wie man das umsetzen kann. Da heißt es Vers 14, Epheser 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft und so weiter benannt wird. Gott ist unser Vater, wir haben ihn angenommen und er will jetzt als Vater handeln. Er will uns jetzt zeugen. Er will jetzt seine Erziehung uns zuteil werden lassen. Er will uns in seine in die Beziehung mit ihm hineinrufen. Ja? Und da heißt es, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das hat doch der Kaleb schon erlebt und bezeugt. Das war ja, was er gesagt hat. Er hat noch dieselbe Kraft wie am Anfang. Ich glaube zwar nicht, dass er keine Runzeln hatte. Ich glaube, er hatte schon ein paar Runzeln. Manche reklamieren unser Gebetskärtchen, dass ich da jünger aussehe, wie ich bin. Das wurde aber erst vor einem Jahr gemacht. Weil wir sollten eigentlich zu Ostern hierher kommen. Wir konnten da nicht hier sein. Aber der Herr will uns mit Kraft stärken am inwendigen Menschen. Erleben wir das? Tun wir die Schritte, dass wir das können? Und wenn er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft stärken verspricht, das bedeutet doch, ich bin nie allein. Ich bin nie allein gelassen in allen Umständen. Da kommt Leid, aber Gott geht mit mir. Er ist mit mir, er führt mich wie ein Vater, sein Kind. Und auch im Versagen ist seine Kraft doch auch bei mir. Dann heißt es hier, dass er Christus in unseren Herzen wohnen lassen will. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Der Herr Jesus hat ja auch sein Zelt unter uns aufgestellt. Ja? Wollte wohnen unter uns. Gott will, dass wir eine Wohnung mit ihm haben. Dass wir da zu Hause sind. Nicht nur am Sonntagmorgen. Und wir dürfen also jeden Tag, auch morgen, auch am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag, das Bewusstsein seiner Gegenwart behalten. Er nimmt uns dieses Bewusstsein nicht. Das ist ja das Geheimnis, dass wenn etwas Schlimmes in unser Leben dann kommt, dass wir dennoch wissen, ja, wir haben eine Freude und wir haben etwas inwendig, was uns niemand nehmen kann. Da heißt es dann auch, und dass ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Die Ursache erkennen wir ja. Das ist unbegreiflich. Gott hat uns lieb. Das haben wir gesungen. Er hat sogar mich lieb. Und jeder von uns kennt ja sich selber. Auch die Abgründe, die oft auch des Bösen, die doch in unserem menschlichen Wesen vorhanden sind. Aber er hat uns lieb. Wir dürfen in der Liebe Gottes wurzeln. Welch ein etwas Wunderbares. Und dann heißt es hier, er will, dass wir mehr von ihm erfassen können, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und das ist doch genau, das sind doch die Worte an Abraham, ziehe durch das Land. Und da dürfen wir staunen und anbeten über diese vier Dimensionen, die es ja gar nicht gibt in unserer Welt. Diese Dimensionen, in die Gott uns hineinstellt. Wie reich sind wir doch von ihm gemacht. Wir dürfen uns ausliefern und hingeben und erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und er will dann, heißt es dann noch am Schluss, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und das ist die Botschaft, die Kaleb bejaht hat. Lass uns das Land einnehmen, gib uns das Gebirge, gib mir, meiner Familie, dieses Hebron. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. In Epheser 1, Vers 3 heißt ja schon, gesegnet sind wir mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und doch sind viele Kinder Gottes, sind ewig am Suchen oder sogar sie sind ewig am Mangel leiden. Und man sucht auch, man sucht bei der Welt was Stützen zu finden. Und doch steht es hier, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Aber es gilt, das Land in Besitz zu nehmen, so wie die Schweizer das gemacht haben. Es heißt auch in Epheser 1 am Schluss, er ist das Haupt der Gemeinde, Vers 22 und 23, die sein Leib ist, diese Gemeinde, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist ja kolossal. Gott füllt unser Leben, sodass wir, die Gemeinde, die Fülle darstellen von ihm, der alles in allen erfüllt. Haben wir Anteil daran? Er wollte sie nach Kanaan bringen, um sie in ein Leben der Fülle zu stellen. Ja? Ein Leben hier auf Erden mit ihm. Und dabei existiert natürlich die Gefahr natürlich auch des Zurückbleibens. Die Gefahr des Zurückbleibens. Der Hebräerbrief redet oft davon, das Ziel im Auge zu behalten. Wenn wir das in unserer Bibel aufschlagen, hier haben wir noch die Stelle von Hebräer Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Und da gibt es heute Leute, die darüber diskutieren, ob man die Bibel lesen soll, Tag für Tag. Und ob man regelmäßig in eine Gemeinde gehen soll zum Gottesdienst. Und wir wurden ja auch in den letzten Wochen da mit solchen Dingen konfrontiert. Deswegen müssen wir so darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Oder es heißt in Kapitel 3, Vers 9, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, ja, und sie sahen meine Werke 40 Jahre lang, da gibt es die Gefahr, zurückzugehen und hängen zu bleiben. Kapitel 4, Vers 1 sagt dann so, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Vielleicht ist das die Situation vieler Kinder Gottes heute wie beim Volk Israel. Sie waren eben 40 Jahre zuvor nicht bereit, diese Fülle Gottes, das Land, wo Milch und Honig fließt, auch einzunehmen. Und so kann es bei uns sein, dass Gott uns rief, dass wir sogar von Sünden umgekehrt sind. Wir stehen in einem, wir haben den Anfang gehabt eines neuen Lebens. Wir haben zaghaft begonnen, ihm nachzufolgen. Und doch, nicht jeder Christ lebt nach seiner Bekehrung wirklich ein christliches Leben. Und da müssen wir uns entscheiden, ob wir alles wollen. Nicht jeder Christ erlebt so die Gegenwart Gottes. Nicht jeder sucht seine Führung in allen Belangen, bei der Arbeit und bei der Eheschließung und mit den Kindern. Und viele bewegen sich so wie am Anfang, als ob sie noch nie etwas gelernt haben in der Erziehung Gottes. Und viele kennen eben das Leben mit Christus nicht als etwas, das ausfüllt, zufriedenstellt, das uns satt macht, das uns befriedigt. Ich würde so sagen, viele haben den Glaubensgehorsam hinter sich gelassen. wirklich hinter sich gelassen. Und da kam es eben 40 Jahre vorher zu dieser großen Krise. Und nur zwei Kundschafter haben damals gesagt, Gottes Verheißung ist wahr, Gottes Land ist gut, er wird uns das alles bereiten, er ruft uns da hinein. Und da haben wir in diesem Kapitel 4. Mose 14 eine gewisse Parallele. Und diese große Krise, wo sie murrten und wo sie dann die 10 Kundschafter empfangen haben und sich verleiten haben lassen, nicht in das Land zu gehen. Die zwei Guten haben bezeugt, das Land ist sehr gut, nur empört euch nicht gegen den Herrn. Aber sie haben gemurrt und sie haben rebelliert. Und sie wollten nach Ägypten und sie gingen nicht voran. Am Schluss gingen, nachdem der Herr ihnen das Gericht angedroht hat, wollten sie hineingehen und haben eine schmähliche Niederlage erlitten. Der Herr hat zu ihnen gesagt, ich will euch austilgen. In der Elberfelder Bibel steht hier das Wort enterben. In der Anmerkung. Gott hat damals gesagt, ich will euch umbringen. Ich will euch austilgen. Diese Worte müssen wir im Neuen Testament so übersetzen. Ich will euch jetzt nicht in das Erbteil hineingehen lassen. Ein Kind Gottes kann an diesen Punkt kommen und einfach bei seinen Sünden stehen bleiben und sich nicht weiter rufen lassen in die Neuheit eines Lebens mit Jesus. Damals hat der Herr in 4. Mose 14 gesagt, ich will das nur andeuten, Mose hat ja zu ihnen gefleht, ich habe vergeben nach deinem Wort. Viele werden ja irre und meinen, Kinder Gottes können noch verloren gehen und all das. Er sagt, ich habe euch vergeben, aber in das Land könnt ihr nicht einziehen. Das Erbteil wird euch im Moment verlustig gehen. Diese Fülle Gottes bleibt euch verschlossen. Alle, die mich verachtet haben, sollen das Land nicht sehen. Das war damals hier so gewesen. Und die Folgen waren verheerend. Als Israel das gute Land nicht in Besitz nehmen konnte oder wollte, dann blieben sie 40 Jahre in der Wüste, wurden von Schlangen gebissen und mussten neu lernen, auf Gott zu hören. Das ist die Situation vieler Kinder Gottes auch heute. Und jetzt an dieser Stelle kommt nun Josua und Kaleb. Und hier bei dieser Versammlung Kaleb, der uns sein Zeugnis bringt, der uns sich selber darstellt als ein Vorbild, der uns wieder eifersüchtig machen will, nach dem zu trachten, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Dieser Kaleb, der sagt, doch, wir können hineingehen in das Land. Nehmen wir doch, was der Herr uns gibt. Diese Feinde, das sind Feinde Gottes. Nicht nur unsere Feinde. Es sind Feinde, die schon geschlagen sind, die schon unter dem Gericht Gottes stehen. Und nun 40 Jahre später steht er neu da und will das Volk erwecken und will sagen, ja, geht hinein, aber er sagt es in Bezug auf sich, gib mir das Erbe. Und ich glaube, viele sind ihm dann auch wirklich nachgefolgt. Worin bestand das Vorbild von Kaleb? Kaleb, der hatte wirklich den Ruf Gottes gehört. Viele Kinder Gottes hören Gott gar nicht mehr. Er hat den Ruf Gottes über sich verspürt, hier in unserem Kapitel, in Josua, Kapitel 14. Da heißt es ja in Vers 6, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose meinet und deinetwegen geredet hat. Gott hat ja über mich etwas geredet, er hörte das, er hörte den Anruf Gottes. Und deshalb hat er sich in Bewegung gesetzt. An der Stelle müssen wir immer wieder anfangen. Gott redet doch zu uns, dass wir uns nicht verschließen. Diese zwei Zeugen, die waren auch in ein Gehorsamsverhältnis hineingetreten, hatten sich senden und berufen lassen. Ja. In Vers 7 heißt es, 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte. Er schaut zurück, er weiß genau um einen Anfang und er weiß um das Heute und um die Zeit, die er jetzt dem Herrn gedient hat. Er war in ein Gehorsamsverhältnis eingetreten. Er weiß Gott über seinem Leben als Herr. Und so hat er sich
Ja, so wurde er in Treue auch bewährt. Diese zwei Zeugen, wenn wir Vers 7 betrachten, die waren auf ein Ziel ausgerichtet gewesen. Sie wollten ja das Land auskundschaften. Sie wussten um das Land, das Erbe, und sie wussten, sie sollen Kundschafter sein. Was ist denn ein Kundschafter? Ein Kundschafter, das ist jemand, der kundgeben kann, wie die Verhältnisse sind. Der Gott kennenlernt, der sagt, es ist so, wie er in seinem Wort es verheißen hat. Es ist gut, lasst uns das auch für uns nehmen. Sie waren auf das Ziel ausgerichtet, diese beiden. Sie hatten auch ein Gespür dafür, dass ihr ganzes Leben unter Gottes Herrschaft verlaufen sollte. 40 Jahre war ich alt, jetzt bin ich 85. Das sagt er ja, weil er weiß, Gott will mein ganzes Leben. Das Schöne ist, in Wirklichkeit können wir ihm ja gar nicht unser ganzes Leben geben, gell? Wir sagen das immer so schön. Gott ist ja so barmherzig, aber er sucht unser Herz. Mein ganzes Leben für den Herrn, und zu den Israeliten hat er gesagt, einen Sabbat sollst du halten. Mein ganzes Geld für den Herrn, und zu den Israeliten hat er gesagt, nur der Zehnte, der reicht mir schon. Das ganze Volk für den Herrn, mein königliches Priester, Tum. Und Gott hat sich dann begnügt mit einem Stamm, sogar mit einer Familie, den Kindern Aarons, die Priester sein sollten. Bei uns ist das ja auch so. Aber dieses Wenige, was Gott will, sollen wir ihm ausliefern und sagen, ganz Herr, sollst du über meinem Leben stehen. Und diese zwei Zeugen, die waren entschieden bei der Sache Gottes. Es heißt in Vers 7b, hier in Josua 14, ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Heute bringen auch viele Antwort, und zwar genauso, wie es in ihrem Herzen aussieht. Und oft merkt man dann an der Antwort, wie das Herz beschaffen ist. Oh, Gott sehnt sich nach unserem Herzen, aber auch nach der richtigen Antwort. Und diese beiden, die standen in der lebendigen Nachfolge. Es heißt in Vers 8 am Schluss, ich aber bin dem Herrn treu nachgefolgt. Vers 9 am Schluss, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Man muss das sich unterstreichen. Vers 14 am Schluss, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt ist. Sie standen also in einer steten Nachfolge. Und sie hatten auch eine Demut in ihrem Leben und eine priesterliche Haltung in ihrer Gemeinschaft. In Vers 8 redet er über die, die nicht ins Land gehen wollten. Und da sagt er, meine Brüder, aber die mit mir hinaufgezogen waren. Er sagt nicht diese Verfluchten, diese, wo zurückgegangen sind. Er sagt, meine Brüder. Und er erfleht vielleicht priesterlich, dass Gott auch denen noch begegnen kann. Diese Männer verstanden die Bedeutung des Augenblicks, gaben ihr Zeugnis und haben die Gemeinde ermutigt, eine neue Entscheidung zu treffen. Und nun waren sie also hier an diesem Ausgangspunkt in Gilgal wieder zu diesem Ausgangspunkt nach Gilgal wieder zurückgekehrt. Die Versammlung in Gilgal, das war immer das Entscheidende. Gilgal steht für Golgatha. Sie sind durch den Jordan, wo sie die Leiden Jesu in den Fluten praktisch kennengelernt haben, hineingegangen, auferstanden, getauft in diesen Fluten und dann auferstanden zu einem neuen Leben. Und in Gilgal waren immer die Erweckungsversammlungen für Israel in damaliger Zeit. Die Schande ist abgewälzt, ist der Name von diesem Ort Gilgal. Hier findet diese Versammlung statt. Da waren 12 Steine im Fluss aufgerichtet und 12 weitere Steine waren aufgerichtet auf der anderen Seite. Mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist diese Bedeutung, die hier eigentlich hinter allem steht. Ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben, auch ich. Und ich bin mit Christus gekreuzigt, lebe aber jetzt nicht mehr für mich allein, sondern Christus lebt in mir. Oder in Römer 6, ja, Vers 4, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.
Gilgal ist der Ausgangspunkt. Und wer irgendwo zurückgegangen ist in seinem Leben, der muss wieder zu Gilgal zurückkehren, nach Golgatha kommen, schauen, was der Herr getan hat, um Vergebung beten und dann den Schritt zu tun zu einem neuen Leben mit ihm.
Es gibt eine Missionarin, die ausgesandt wurde aufs Missionsfeld. Die hat sich vorbereitet vor vielen Jahrzehnten, ja, auf China, als das noch möglich war. Und sie wurde von einer Freundin angesprochen, die hat zu ihr gesagt, ich verstehe dich nicht, wie du das tun kannst, da nach China zu reisen. Wenn du nach China gehst, du wirst dort lebendig begraben werden. Das Klima wird dich mörderisch umbringen. Viele sterben da am Fieber. Die Sprache in China, die ist wahnsinnig schwer zu lernen. Das hat doch alles keinen Zweck. In 6 Monaten wirst du tot sein. Und dann hat die Missionskandidatin gesagt, weißt du, meine Liebe, du musst wissen, dass ich schon vor 5 Jahren gestorben bin. Als Jesus mich zu diesem Dienst gerufen hat, da ist alles gestorben außer Gott und China. Daran werden jetzt die Leute erinnert. Geht in das Land, trefft eine neue Glaubensentscheidung. Kaleb sagte, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Er hat mich gerufen, er hat mich eine Aufgabe gestellt. Ihm will ich treu sein. Und jetzt bin ich 85 und er ist immer noch bei mir. Gib mir dieses Gebirge als Erbe. Wie können wir jetzt diesen Reichtum Gottes in unser Leben hineinnehmen? Das ist jetzt die Frage, ganz praktisch. Es heißt in Josua 14, Vers 9, auch im Kapitel 1 steht das, das Land, auf das dein Fuß getreten ist, sei dir und deinen Söhnen auf ewig. Warum hat Israel heute nicht das ganze Land? Weil sie rausgehen statt rein. Weil sie es lassen, statt es einzunehmen. Ja? Egal wie man das beurteilen muss, vielleicht in unserer heutigen Zeit. Dieser Schritt fehlt. Wie kann ich Gottes Segnungen erfahren in meinem Leben? Nicht anders, als dass ich meinen Fuß auf das Land setze. Auf das setze, was Gott mir schenken will. Es gibt Leute, die können nicht haben, dass man ihnen ein Geschenk gibt. Ich weiß nicht, ob hier auch solche sind. Sie wollen das nicht, weil sie haben dann Angst, sie müssen auch ein Geschenk wiedergeben. Wir haben jetzt einen bolivianischen Pastor bei uns, der ist so voller Geschenke. Nach 20 Jahren, ich habe noch nie so einen Bruder so kennengelernt, so offen. Er bringt uns öfter mal was zu essen, was Kleines. Was ganz Unbedeutendes, ja, könnte man sagen. Aber er erfreut das Herz des anderen, seines Nächsten, mit einem Geschenk. Und hier heißt es jetzt, das Land, auf das dein Fuß getreten ist, sei dir und deinen Söhnen. Wir müssen Gottes Dinge anwenden in unserem Leben. Müssen sie ausleben, müssen sie praktizieren, müssen uns das aneignen. Nach den Worten Gottes gehört das ganze Land den Kindern Juda. Allerdings wurden sie lediglich Eigentümer von den Landstrichen, auf die sie wirklich ihren Fuß dann gesetzt haben. Und das ist auch bei uns so. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Aber nur das, was ich nehme und erkenne für mich persönlich und dann lebe und praktiziere, das hat einen wirklichen Wert und wird sich in meinem Leben fruchtbringend auswirken. Und deshalb ist die Nachfolge so wichtig, die Jüngerschaft so wichtig, das Gehen mit dem Herrn so wichtig. Und so muss der Gläubige vor allem das kennen, was ihm von Gott gegeben ist. Wenn jemand sich bekehrt, dann gehört ihm alles schon. Aber er hat noch nicht den Fuß auf alles gesetzt. Er muss es sich aneignen. Das ist so schlimm. Golgatha ist Tatsache. Es ist vollbracht und dennoch haben wir noch nicht alles. Christus ist auferstanden und dennoch leben noch nicht alles im neuen Leben, so wie er es haben will. Ja? Obwohl Pfingsten passiert ist, ist es doch so, dass nicht alle diese Fülle des Geistes haben in ihrem Leben. Und das ist ja bei mir auch oft so. Und deshalb müssen wir uns da beugen und müssen sagen, das, was du für uns hast, Herr, hilf uns, das Land einzunehmen. Und herauszukommen aus Sünden, aus Kompromissen, aus den Niederlagen, die doch nur ihre Ursache da haben, weil wir zurückgeblieben waren. Ich möchte deshalb da abschließen mit ein paar Punkten. Wie können wir uns das alles aneignen? Das erste steht in Vers 6 und 7. Du kennst das Wort. Wir sollen auskundschaften. Das heißt doch, dass wir wachsen in der Erkenntnis Christi. Wir müssen den Herrn zuallererst besser kennenlernen. Wenn wir da versagen, werden wir nie das kennen, was er uns wirklich gegeben hat. Das ist eigentlich das Entscheidende im ganzen Leben. In 2. Petrus 1, da heißt es Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also durch die Erkenntnis von ihm ist uns alles geschenkt. Aber ich muss ihn besser kennenlernen. Meine Frau hat sehr viel für mich bereit, aber ich muss sie erst mal kennen. Und dann werde ich das schätzen, was sie für mich bereit hat. Die allergrößten, kostbarsten Verheißungen hat er uns geschenkt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet und so weiter. Und da kommt eine ganze Kette in unserem Leben in Gang. Wendet allen Fleiß auf, reicht in eurem Glauben Tugend dar, in der Tugend Erkenntnis. Glauben, Tugend, Erkenntnis, das sind diese geistlichen Werte, die wir anwenden müssen, damit Neues in unser Leben kommt. Und dann gibt es auch Dinge, die unseren Charakter betreffen. Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, das heißt eine Form der Frömmigkeit haben im Leben. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich die Bibel lese. Und das wird uns ändern. Und dann wird etwas ausstrahlen nach außen. Bruderliebe, sagt die Bibel hier, allgemeine Liebe. Eine Kette der Reifung beginnt hier, wenn wir anfangen, auf Gottes Segnungen positiv einzugehen. Wachsen in der Erkenntnis Jesu. Das Zweite, was der Kaleb und der Josua auch praktiziert haben, sie haben Jüngerschaft bejaht. Das heißt Gemeinschaft. Das heißt, zusammen mit anderen lernen. Ich bin ihm treu nachgefolgt. Haben wir ein Ja zur Jüngerschaft? Kaleb war ihm gefolgt. Er hat ihn nachgeahmt. Er hat gelebt, wie es ihm vorgestanden ist, vor Augen nach den Worten Gottes. Er blieb in der Gemeinde, nicht wie so viele, die sich von allem abwenden. Ein drittes, das bezieht sich jetzt hier auf Vers 8. Ja. Meine Brüder, die mit hinaufgezogen waren, machten das Volk verzagt, ich aber bin dem Herrn treu nachgefolgt. Dann heißt es in Vers 9, da schwor Mose an demselben Tag, wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Das ist in Form eines Schwurs. Wenn du so lebst, im Blick auf das zukünftige Erbe, dann wird sich das erfüllen und dann wird dir das gehören. Wenn ich das gehört, in dieser Form wird ihm zugesagt, dann ist das Erbteil dein. Das ist diese Perspektive auf das zukünftige Erbe. Der Apostel Paulus sagt es so in Philipper 3, jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes in Jesus Christus. Ein nächstes, was die beiden praktiziert haben, sie haben sich die Dinge Gottes praktisch angeeignet und dann das Land eben betreten und in Besitz genommen. Und als das praktiziert wurde, da standen sie dann weiter auch in der Erfahrung geistlichen Lebens. Das heißt, sie haben wirklich in ihrem Leben Tag für Tag den Herrn erfahren. Sie hatten da keinen Mangel. Da war Leben, da war Kraft, da war Reife. Das steht ja hier in diesem Kapitel. Siehe, der Herr hat mich in Vers 10 am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind 45 Jahre her und so weiter. Ich bin jetzt 85, ich bin heute noch so stark. Da wird das Leben mit Gott erfahren, ganz neu. Und das ist eben, weil sie ihn erkannt haben, weil sie in seiner Nachfolge blieben, weil sie einen Blick hatten auf das zukünftige Erbe und sich das Land angeeignet haben. Und das, so standen sie dann in der Erfahrung geistlichen Lebens. In Vers 12 haben wir noch ein interessantes Detail, da heißt es: Nun gib mir das Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Ich habe nachgeschaut, was mit Hebron, was es damit auf sich hat. Hebron ist die Wasserscheide an der Stelle dort. Und da musste ich so denken, was bedeutet das für mein Leben? Kaleb wollte an dieser Wasserscheide leben. Da scheiden sich die einen nach links und die anderen Flüsse gehen dann nach rechts auf die andere Seite. Und dort, wo wirklich diese Scheidung ist, dort wollte er leben, im Zentrum des Willens Gottes. Für ihn war Hebron deshalb das Zentrum des Willens Gottes. So habe ich das für mich im Glauben gefasst. Leben dort, wo andere sich davon machen. Leben dort, wo andere sich scheiden. Leben dort, wo Gott zum Ziel kommt in meinem Leben. Und dabei blieb er demütig und blieb beim Herrn und sagte dann, vielleicht wird er mir dort es gelingen lassen, die Feinde zu besiegen. Das war jetzt dann kein Zweifel, sondern Demut, der Herr wird mit mir sein. Ich möchte den Weg gehen, den Gott haben will. Auch wir in der Mission mussten immer wieder Schritte tun und Schritte lernen. In jedem Missionsprojekt. Wir müssen oft beten, Herr, gib uns das notwendige Personal. Wir haben lange gebetet, Herr, schenk uns eine größere Schule. Und im Jahr 2000 konnten wir ein neues Gebäude da bauen. Wir haben um eine Gruppe Jugendlicher gebeten, sagen wir mal, um die Möglichkeit, Jugendliche, wenn sie mehr wie 12 Jahre alt sind, zu betreuen. Und der Herr hat uns eine Zeit lang ein Ehepaar geschenkt, die diesen Dienst dann getan haben. Heute beten wir weiter, wie wir Jugendlichen, wenn sie älter werden, über diese Zeit drüber weghelfen. Alles ist immer wieder den Fuß auf ein Land setzen. Wir haben jetzt einen 100 mal 100 Meter in unserem Gelände in Bolivien einer Organisation geschenkt mit behinderten Kindern, weil wir sehr viel Land haben und den sozialen Nutzen nachweisen müssen. Und so gilt es einfach immer wieder, Herr, zu schauen, was willst du? Heute beten wir besonders über die Verjüngung unserer Mitarbeiterschaft. Wir denken dran, in Rente zu gehen. Und was dann? Und der Herr versieht es. Unser Sohn hat sich da entschieden, letztes Jahr für dieses Jahr also zu kommen und steht jetzt schon dort und kann uns vertreten. Doro und Matthias Rindlisbacher kamen zu uns, sind jetzt noch im Sprachstudium hauptsächlich, sind jetzt im Moment auch zur Vertretung in Riberalta und zur Verstärkung. Im Januar kommt Rebecca Wehner. Da sehen wir, Gott erhört da Gebet, wir setzen den Fuß auf ein Land und der Herr wird dafür sorgen. Wir möchten so gerne auch, dass die Internate verbessert werden, neu gebaut werden, weil das sind ja Holzbaracken vom Jahr 1980. Und so wird Gott weiterführen, auch die Gemeinde macht das, den Fuß aufs Land stellen. Josua führt sich mit der Gemeinde in einem Stadtteil und sie beten, dass dort eine neue Gemeinde gegründet werden kann. Und machen Missionseinsätze. Ein Pastor, ein Bolivianischer, hat sich vorgenommen, das Projekt Titus zu machen. Er setzt den Fuß aufs Land und sagt, man muss den Pastoren helfen. Ihre Ehen, viele Ehen von Pastoren stehen in Gefahr. Und er macht Seelsorge an Pastoren und reist jedes Wochenende 200-300 Kilometer mit dem Motorrad unterwegs. Und unsere Gemeinde in Riberalta sendet heute schon Missionare aus. Sie unterstützen sie mit einer Summe Geld. Und eine Missionarin ist jetzt in Pakistan am Wirken, musste allerdings jetzt raus, weil da eine Verfolgung war am Ort. Und das macht uns froh. Christen setzen den Fuß aufs Land und beginnen nach dem Wort Gottes zu leben. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, dass wir alle hier dem Herrn neu sagen, gib mir dieses Gebirge. Lasst uns beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir in dieser Stunde, dass du uns dein Wort auftust. Lass uns auch das ganze Erbteil einnehmen. Du hast es erwirkt am Kreuz von Golgatha. Herr, hier ist unser Herz, sehr oft rebellisch und mürrisch, sehr oft fassen wir nicht ins Auge, was für dich das Ziel ist. Und du willst uns in deine Gemeinschaft führen, in die Fülle. Lass sie uns erfahren, ganz neu. Erwecke du unsere Herzen. Segne jeden Einzelnen, der unter deinem Wort auch jetzt in dieser Morgenstunde eine Glaubensentscheidung trifft. Hab Dank, dass wir die Füße aufs Land setzen dürfen. Und wir dürfen dich dann erfahren in unserem eigenen praktischen Leben. Herr, Lob sei Dank, dass du uns gerettet hast und über unserem Leben stehst. Amen.